Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen. Wir sind wieder in einem Gespräch, das es in sich wird haben. Wir werden heute dem Mann, den ich begrüssen darf, an den Lippen hängen, weil er hat etwas zu erzählen, das uns wahrscheinlich aktuell fast ein bisschen blockt. Wir probieren die Interviews ja oder das Gespräch mehrheitlich so zu machen, dass wir nicht brandaktuell sind, sondern dass das eine gewisse Gültigkeit hat über eine gewisse Zeit, dass man auch in 6 Monaten das Interview noch hören kann und sagen, mal, das stimmt etwa, was die da erzählen. Aber jetzt ist es halt wirklich brandaktuell und jetzt müssen wir ein bisschen von dem abweichen. Ich begrüße ganz recht herzlich den SRF-Wirtschaftsmann Reto Lipp bei mir am Mikrofon. Herzlich willkommen, Reto.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, wieder mal da zu sein. Und Radio können zu machen, das ist sowieso der Traum von mir, grundsätzlich.
Reto, das kannst ja du gleich, indem du ja dich wirst vom Fernsehen ein bisschen verabschieden.
Stimmt.
Aber ich bin überzeugt, irgendjemand geht dich wieder holen und von irgendeiner Linse wirst du eh wieder auftauchen.
Ich komme dann einfach wieder zu Aktiv Radio.
Ja, aber es ist nur eine kleine Linse, oder? Du bist durch andere Kameras gewohnt. Ja,
trotzdem.
Da hast du so etwa 2 cm Kameras und beim SRF sind doch Kameras ein bisschen
größer. Kameras total begütert.
Reto, es ist super, dass du da bist, weil der Herr Trump hat uns mega beschäftigt. Heute Nacht, gestern oben am 10 Uhr, hat es angefangen zu häschern. Man hat noch nicht so recht gewusst, was Sache ist. Vor allem sind wir davon ausgegangen, aha, die Schweiz kann durchschnaufen. Die ganze Zollgeschichte wird die Schweiz überhaupt nicht betreffen, weil wir haben ja eigentlich gar keine Zölle auf Waren mehr. Mhm. Und damit hat der Herr Trump irgendwann nach einer gewissen Zeit dann gesagt, es gibt ein reziprokes Gesetz. Das heisst, wenn du Zoll, ich dir auch Zoll und so weiter. Das ist wunderbar. Also,
da haben wir schon aufgeschnauft.
Ja.
Im Studio mir.
Und genau, wir haben ja die beobachtet im 10 vor 10. Leider ist 10 vor 10 dann irgendwann abgestellt worden. Und du hast gar keine Zeit mehr gehabt, am Herrn Trump weiterzuhören. Oder du hörst es können, aber nicht mehr können kommentieren. Ja. Und dann ist nachher der ganz grosse Hammer gekommen, wo er eine Liste oben runtergebettet hat und gesagt hat, wer trifft es, wie viel. Und dann hat es plötzlich geheißen, Switzerland, das ist schon fast wie beim European Song Contest ist das, oder?
12 Points.
Nein, 31% ist es. Ja. Und heute sind es übrigens schon 32%. Also die Liste ist schon angepasst worden. Man hat Kommastellen irgendwie auf 32 aufgetan. Wir sind vermutlich wirklich verwutscht worden. Also wie wir schon lange nicht verwutscht worden sind. Ich habe sogar ein Zitat von der Nationalbank von heute am Morgen, wo die Nationalbank gesagt hat, auch wir haben das schlichtweg nicht erwartet.
Wobei bei der Nationalbank ist es noch gut, oder insofern gut, die hat nämlich im letzten Monat schon mal Zinsen abgesetzt und es hat damals Leute gegeben, die gesagt haben, die haben das präventiv gemacht, weil sie irgendwie intuitiv gemerkt haben, da kommt etwas Schlechtes auf uns zu, wo unser Wachstum wird tangieren, nach oben setzen und die haben schon mal Zinsen abgesetzt. Denn es wäre eigentlich nicht nötig gewesen, im März nochmal mit den Zinsen
also meinst du, der Herr Schlegel hat schon etwas gespürt?
Ich glaube, nein, das Problem ist eben, die Nationalbank tut erst wieder im Juni überhaupt über Zinsen nachdenken. Das heisst, es ist eine sehr lange Spanne und sie haben gewusst, im April kommt irgendetwas.
Ich habe die Nationalbank nicht akut über
nein,
Zinsen nachdenken.
Nein, nur alle 3 Monate haben sie so eine geldpolitische
Lage. Gibt es keine irgendwie Sonderklausel, die die Nationalbank
also, wenn sie
sagen,
das
ist jetzt
machen,
ärgerlich im Moment, ich muss etwas machen.
Ein extremes, also natürlich können sie das, aber das wäre dann ein extremes Zeichen nach außen. Das wäre ein absolutes Krisenzeichen. Und das will die Nationalbank natürlich nicht machen, sondern es läuft immer sehr geordnet, alle 3 Monate. Und wie sie gewusst haben, im April kommt etwas und wir haben die nächste Entscheidung erst im Juni, haben sie schon präventiv quasi Zinsen gesenkt im März.
Also wenn du das jetzt sagst, es war eigentlich richtig, dass sie es gemacht haben. Die haben das vorausgesehen, ein bisschen weit. Dann sagst du, die Schweiz wird Liquidität brauchen, um eine schwierige Zeit zu überwinden. Und wenn die Zinsen unten sind, ist wahrscheinlich die Liquidität auch ein bisschen höher.
Also so dramatisch würde ich es nicht sehen. Aber was man natürlich völlig unterschätzt jetzt, du hast ja heute gesagt, 31%, 32%, wir wissen nicht, morgen sind es vielleicht 33%, vielleicht sind es dann auch 50%. Das alles das alles ist Gift für die Wirtschaft, ist Gift für die Börse mal grundsätzlich, aber für die Wirtschaft an sich, weil es wird jetzt einfach niemand mehr investieren. Wir wissen ja gar nicht mehr, was trifft uns das eigentlich, wann trifft es uns. Und das ist absolut Gift für die Wirtschaft. Und man kann das jetzt übrigens schon anschauen in den Investitionsplänen oder auch in den Investitionsprognosen, zum Beispiel letztens von BAK Basel, das ist ein Konjunkturforschungsinstitut in Basel, das privat, wo schon ganz genau kann zeigen, dass Unternehmen nicht mehr investieren, dass die Investitionen zurückgehen. Also das heisst, das hat jetzt aktuell, wo wir die Zölle eigentlich noch gar nicht so richtig in Kraft sind, hat das bereits eine Auswirkung auf unsere Wirtschaft.
Und nicht bei uns, in Amerika, überall. Schnell in Kraft treten jetzt. Genau. Wir reden vom nächsten Samstag. Dann bollet es bereits, oder? Und nachher am Mittwoch drauf soll es weitergehen.
Ich weiss gar nicht, wie das jetzt die Zollbeamten künftig machen. Die haben jetzt immer so eine Liste und schauen, oh, wow, jetzt kommt das aus der Schweiz, 31%. Oh, es kommt aus China. Oh, jetzt müssen wir aber 54% drauf tun. Das ist ja ein Monster.
Vielleicht werfen sie einfach eine Münze und sagen, wir schauen einfach
mal. Ich meine, der andere, der Mask will doch immer Bürokratie abbauen. Das ist ja Bürokratie hoch 3.
Ja, also die 32%, die die Schweiz soll treffen soll, ist schon nicht ganz, ganz lustig. Wir haben ja immer noch recht viel Mechanik und Elektronik, Industrie in der Schweiz, wo Amerika halt als Exportland braucht. Also wenn jetzt denen ihre Preise um 32% aufgehen, ist das allenfalls nicht zu verkraften. Jetzt ist einfach die Frage, können die ihre Preise um 32% aufgehen oder muss die Wirtschaft das selber schlucken? Also wir hier in der Schweiz müssen wir das irgendwie dämpfen.
Also das wird natürlich jetzt aufteilt, ein Teil wäre es versuchen, in Amerika jetzt zum Beispiel nur das über Preise einfach Preise aufzusetzen. Das wird nicht in jedem Fall zu 100% funktionieren. Dann wird möglicherweise die Firma, die exportiert, also unsere Schweizer Firma, einfach weniger verdienen, indem sie ihre Margen absetzen. Oder die amerikanischen Importeure werden weniger verlangen. Also es wird eine Aufteilung geben zwischen den verschiedenen Akteuren. Ich finde es vielleicht nochmal interessant zu sehen, was in Trump 1 passiert ist. Das ist das bekannte Wäschmaschinenbeispiel. Da hat er nämlich damals die Wäschmaschinenzölle um 20-50% zum Teil aufgetan. Das Resultat war dann, die Wäschmaschine ist 12% teurer geworden. Es hat nachher Forschungen gegeben. Also das heisst, nicht der ganze Preis, die ganze Zölle hat man überlagern, sondern nur einen Teil. Und was immer auch noch interessant ist, der Wäschetrockner, also der Tumbler, der eigentlich gar keinen Zolldruck hat, der ist auch noch teurer geworden, auch noch 12% teurer geworden. Und die amerikanischen Produzenten haben auch noch aufgeschlagen.
Also du gehst davon aus, dass Amerika wird die Inflation bekommen?
Absolut.
Und das will er ja vermutlich eigentlich nicht. Oder? Er behauptet ja sogar, durch das, dass mehr produziert wird in Amerika, gibt es mehr Wettbewerb in Amerika, durch das werden die Preise runterfallen. Aber er tut wahrscheinlich die zeitliche Komponente nicht ganz richtig
einschätzen. Es gibt jetzt weniger Wettbewerb, weil ein Zoll ist erstens mal nichts anderes als eine Steuer. Ich kann nicht ganz verstehen, wie ein Mensch, der sagt, ich bin eigentlich gegen höhere Steuern, ich bin gegen Steuern, ich will tiefe Steuern. Zoll kann ich einsetzen und so verliebt sie geradezu, so kindlich verliebt in Zoll, wo das doch einfach im Prinzip eine Steuer ist. Und es ist ein Schutzwall. Es ist ein Schutzwall von den eigenen Produzenten. Das heisst, die werden in der Deckung von dem Schutzwall natürlich ihre Preise auch aufsetzen, weil die sich sagen, also wenn die deutschen Autos um 25% teurer werden, das macht übrigens 5 bis 10'000 Franken aus für das Auto. Also ein Konsument in Amerika wird 5 bis 10'000 Franken teurer haben für ein deutsches Auto. Jetzt kann man ja sagen, kaufen kein deutsches Auto mehr, das ist ja der Sinn, kaufen das amerikanische Auto. Und dann werden die amerikanischen Autoproduzenten sagen, ja, also wenn die deutschen Autos um 5'000 Franken teurer werden, können wir doch 2'000 Franken mehr verlangen, das sind immer noch viel billiger. Das heisst, das ganze Preisniveau wird steigen. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, den Overspill-Effekt, den das hat. Weil wenn Konsumenten 5'000 Franken mehr zahlen für ihr Auto, dann haben sie einfach weniger Geld in der Tasche. Das heisst, sie werden weniger in die Ferien gehen können, sie werden weniger ins Restaurant gehen, sie werden weniger Filme schauen. Also das hat alles enorme Konsequenzen. Das ist alles eine vernetzte Wirtschaft, wo wir heute drin sind. Und man kann einfach nicht sagen, oh, da ist jetzt ein Zoll und alles bleibt gleich. Das wird Konsequenzen.
Wir haben es mit Mexiko und Kanada erlebt. Oder? Dann hat er Zoll eingeführt und dann hat er es 3 Stunden später wieder zurückgenommen und dann hat er gesagt, aber jetzt kommen wir dann gleich wieder.
Und bei den Autos nicht, weil die Autoproduzenten haben selber schon protestiert, und zwar die amerikanischen Autoproduzenten, weil die wahnsinnig viele Teile aus Mexiko beziehen.
Aber wie sicher sind wir, dass das jetzt so bleibt? Bleibt jetzt die 32% gegen die Schweiz? Oder
ist also morgen wenn ich gestern
alles schon wieder anders habe,
dann ist das seine heilige Botschaft, die heisst, wir sind jetzt 30 Jahre von euch über den Tisch gezogen worden und euch zahlen wir es jetzt heim. Und diese Überzeugung, die ist so tief und die ist einerseits bei ihm tief, aber bei seinen Beratern die sehr stark ideologisch geprägt sind, auch, dass man das nicht wieder zurückdreht. Also die Idee nur schon, dass jetzt die Schweiz, wo irgendwie das 70. Land ist, wo auch noch solche Zölle bekommt, dass wir jetzt mal schnell einmarschieren im Oval Office und sagen, du, aber wir sind doch der Sonderfall Schweiz, wir sind doch immer so nett mit dir gewesen, wir sind doch die Schwesterrepublik von euch und überhaupt liebst du ja Davos und Zwef und so, bist ja auch schon mal gewesen. Also bei uns musst du dann Zölle streichen, weil wir haben ja gar keine Zölle. Die Idee, die ist so etwas von naiv, ich kann das gar nicht glauben, dass die Schweizer Wirtschaftsführer heute unter so einem Schock sind, wie sie so naiv gewesen sind, weil eigentlich das, was der Trump jetzt macht, ist alles.
Aber du hast sie auch nicht erwartet, nicht nur die Wirtschaftsführer, oder? Der Reto Lipp, unser Wirtschaftsmann am Fernsehen.
Ja, genau, aber ich bin nur
beobachtet. Das auch nicht erwartet.
Ich habe die Frage gestellt, zum Beispiel unserem Herr Sagal von der amerikanischen Schweizerischen Handelskammer. Der hat damals, ich kann mich gut erinnern, in der Sendung gesagt, nein, das wird alles gar nicht kommen. Das ist nur eine Drohkulisse. Überhaupt hat der Kongress das letzte Wort und nicht der Trump. Klar, der Kongress ist jetzt in Hand auch von den Republikanern, aber da wird es ein paar Leute geben in der Republikanischen Partei, die auch noch vielleicht noch für Freihandel sind und das werden stoppen. Passiert alles
nicht. Eben, es passiert alles handstreichartig im Moment mit Trump-Unterschrift. Ja. Er hat ja immer das wunderschön zelebrieren. Er hat übrigens noch eine schöne Unterschrift, denke ich. Hast du das auch schon gesehen?
Ja, ich meine, er macht ja nichts anderes als unterschreiben. Er übt es den ganzen Tag, von morgen bis am Abend.
Reto, du bist 1983, hast du ein Praktikum gemacht bei der Schweizerischen Nationalbank.
Stimmt.
Und,
das ist fast nicht mehr wahr.
Jetzt musst du dir mal überlegen, wahrscheinlich ist das schon eine gemütliche Zeit durch, oder? Es ist noch ein gemütliches Praktikum.
Sehr gemütlich.
Wahrscheinlich sind die, die heute Praktikas dort machen, nicht mehr ganz in dieser gemütlichen Situation.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, weil, weißt du, kann ich mich noch gut erinnern, weil damals hat es bei der Nationalbank ist immer am Morgen und am Nachmittag ist eine Dame vorbeigekommen mit so einem Wägeli. Und dann ist sie mit dem Kaffeewägeli und Gipfel. Du bist also am Platz gewesen, da ist eine Dame mit dem Wägeli und hat dir nachher Gipfel verkauft und den Kaffee an den Tisch gebracht. Du musst nicht irgendwo an einen Automat gehen. Heute hat es ja nur einen Automat. Du musst alles selber machen, musst den Kaffee noch selber sagen. Nein, da ist jemand gekommen, am Morgen und am Nachmittag mit dem Kaffeewagen. Das sind wirklich noch schöne Zeiten gewesen.
Wie ist dein Bezug heute zur Nationalbank? Also du bist einer der führenden Wirtschaftsredaktoren in der Schweiz. Und Nationalbank ist ja für uns schon extrem wichtig. Also die haben uns durch sehr viele Krisen, wir haben ja 2007 haben wir angefangen, sind wir in diesem Krisenmodus rein und wir haben gar niemanden verloren. Und die Nationalbank ist wirklich jeden Tag fast ein bisschen gefordert. Wie ist dein Weg, die Informationsweg in die Nationalbank? Tun sie dir manchmal etwas sagen und sagen einfach, die Information ist noch gesperrt?
Nein.
Du darfst erst die 24 Stunden.
Nein. Natürlich wird das Nationalbank würde ich niemals machen, weil das ist ja dann wirklich sehr, sehr heikel. Und man wüsste ja, dass der damalige Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand gestolpert ist über irgendwelche Gerüchte, hat irgendwelche Devisentransaktionen gemacht, beziehungsweise seine Frau und so weiter und so fort. Aber nein, das würden sie natürlich nie machen. Aber natürlich verfolgt man fast jede Pressekonferenz. Natürlich habe ich sehr viele Interviews mit dem Thomas Jordan gemacht. Und jetzt auch mit dem neuen Nationalbankpräsidenten. Und das prägt natürlich schon, wenn man dann einen Einblick überkommt in die Institution, die wahnsinnig wichtig ist. Und glücklicherweise haben wir eine unabhängige Nationalbank, die unabhängig von der Politik aufgrund von relativ rationalen Verhaltensmustern agiert. Wenn man jetzt sieht, eine Welt, die von Irrationalität beherrscht wird, ein amerikanischer Präsident, der eine bestimmte Agenda hat, die wir jetzt als Mainstream-Ökonomen eher als irrational würden bezeichnen, da freut man sich schon über die recht knallharte ökonomische, vernünftige Analyse der Nationalbank. Das finde ich also sehr, sehr beruhigend, dass man noch eine Nationalbank
hat. Die Nationalbank hat ja in letzter Zeit die Devise relativ in Ruhe, also nicht in Ruhe gelassen, sondern in Ruhe gehalten, wenn wir so sagen. Und wir wissen das ja nicht. Wir wissen erst im Nachhinein, wie viele Fremdwährungen das gekauft worden sind. Wir wissen das nicht brandaktuell jeden Tag, sondern das läuft wirklich im Hintergrund ab, ist sicher auch vernünftig, es weiß es niemand und damit kann man auch nicht spekulieren. Jetzt, an dem heutigen Tag, an dem Donnerstag, ich wiederhole noch, wir sind wirklich heute brandaktuell mal, ist der Dollar wirklich lawinenartig so ein Loch abgekommen. Er ist heute Morgen bei etwa 88,5 hat er gestartet und ist jetzt aktuell bei etwa 85,80. Das heisst, so 2,5-3 Rappen, das ist relativ viel in einem Tag. Mhm. Was könnte das nach dir für einen Grund haben? Ist das, weil einfach wirklich jetzt jeder Vertrauen in den Dollar verloren hat und das auf eine Marktjagd? Oder ist tatsächlich die Nationalbank, die sagt, jetzt müssen wir aufpassen, weil die Trump-Regierung sagt, Schweizer, die sind einer von diesen Währungsmanipulatoren und man will jetzt eigentlich der Politik und der Regierung von der Schweiz nicht noch reinfunken und das floaten.
Das glaube ich nicht. Wobei, jemand hat mir heute Morgen gesagt, wenn doch die Amerikaner unbedingt so einen schwachen Dollar oder noch schwächer, ich finde, der Dollar ist überhaupt schwach, der ist überhaupt nicht stark, aber wenn die doch unbedingt so einen schwachen Dollar wollen haben, dann soll doch einfach die Nationalbank alle Dollar verkaufen. Wir haben etwa 400 Millionen,
Milliarden.
Und das würde dann gerade den Dollar nochmal nach oben setzen und dann hätte der Trump genau das, was er will. Da könnten wir uns ja vielleicht noch in Washington eine goldige Note verdienen, wenn man den Dollar selber schwächt. Aber das ist natürlich alles, das wird die Nationalbank natürlich nicht machen, das ist klar. Und ich glaube auch nicht, dass die jetzt heute Morgen irgendwo interveniert. Nein, ich glaube, das ist ein gewisses Misstrauen in Dollar insgesamt und dass die Welt sieht oder die meisten sehen, dass die Zölle einfach nicht gut sind für die Wirtschaft und dass die amerikanische Wirtschaft da in eine Rezession rein könnte gehen. Also das Vertrauen auch in Dollar wird natürlich untergraben. Ich meine, das ist nach meiner Meinung völlig katastrophal dumm, wenn man eine Nation ist. Ich habe noch mal geschaut, das ist 1800 Milliarden, ist im Moment das Defizit. 1800 Milliarden Dollar ist das Defizit. Und irgendjemand muss das Defizit decken. Bislang haben es wir, Anlegerinnen und Anleger aus dem Ausland, natürlich auch amerikanische Anleger und natürlich viele Banken und Pensionskassen. Wir haben alle die Anlagen gekauft, die amerikanischen Staatsanleihen. Und auch weiterhin möchte er ja wahrscheinlich, dass er die Staatsanleihen kauft, damit er sein Defizit kann finanzieren. Wie soll man das noch kaufen, wenn der Dollar immer schwächer wird? Dann machst du ja ständig Währungsverlust. Das ist ja für uns überhaupt nicht interessant. Ist vielleicht interessant, 5% Zinsen rüberzukommen. Wenn nachher der Dollar abschmiert, hast du vielleicht noch 1%. Dann kannst du ja gerade so gut Schweizer
Also wenn der Dollar noch sinkt, dann können wir ja tatsächlich in Amerika investieren, weil wir mit dem Schweizer Franken stark sind. Also wir kommen dann mehr über. Und dann hat er vielleicht sein Ziel auch ein bisschen erreicht, also, dass wir Firmen aufbauen.
Dazu, dass es interessant wäre, müsste die Wirtschaft auch gut laufen. Und wir haben ja immer so in der naiven Vorstellung gewesen und haben gesagt, das wäre in jedem zweiten Interview, höre ich das. Ja, aber wir schaffen dann 500'000 Jobs in den USA. Und dann denke ich immer, aber die Deutschen schaffen 900'000 Jobs in den USA und sind jetzt auch nicht verschont worden. Wieso glauben wir immer, dass wir der Sonderfall sind und dass wir verschont werden? Weil wir haben zwar keine Industriezölle mehr, aber wir haben sehr hohe Agrarzölle. Das ist natürlich sowieso auch mal ein Dorn im Auge. Wir haben wahnsinnig hohe Agrarzölle. Und interessanterweise ist ja 2005 haben wir tatsächlich mal einen Anlauf genommen, ein Freihandelsabkommen mit den USA zu machen. Und das ist dann gestoppt worden, weil der Bundesrat Angst vor den Bauern hatte. Und das ist gekillt worden. Und dass wir jetzt, gewisse Politiker wollen ja wieder ein Freihandelsabkommen mit den USA machen, da kann ich nur sagen, viel Glück auf dem Weg zu einem Freihandelsabkommen. Das wird also nicht ganz einfach sein, das anzubringen. Wäre schön, aber wahrscheinlich hoffnungslos.
Wir haben ja eigentlich voraus relativ weit gedacht. Wir haben gesagt, die Trump-Regierung die schaut jetzt verschiedene Sachen an. Sie schaut mal die Zölle an, also die reziproken Zölle. Das hat man eigentlich gewusst, oder? Sie schaut die anderen Handelshemmnisse an, sie schaut Subventionen an, sie schaut die Einfuhrvorgaben an. Mehrwertsteuer beispielsweise, ganz genau. Nachher Diebstahl des geistigen Eigentums ist auch noch auf dieser Liste drauf gestanden. Und eben die Währungsmanipulation ist auch drauf gestanden. Oder? Und wenn man das angeschaut hat, hat man können sagen, ja, Zölle haben wir keine, Handelshemmnisse haben wir keine grossen. Ja, okay, die Währungsmanipulation, das könnte man uns allenfalls vorwerfen. Es könnte passieren, dass
die Nationalbank... Ich glaube, jetzt in dieser komischen Formel, die er jetzt da gefunden hat, spielt die Währungsmanipulation offensichtlich keine Rolle.
Und jetzt, wo die Formel rausgekommen ist, oder? Hat man gemerkt, dass wir viel zu weit gedacht haben. Oder? Ja. Es ist viel, viel einfacher. Oder? Er schaut nur den Warenfluss an. Und im Warenfluss ist es natürlich so, dass wir tatsächlich mehr nach Amerika liefern als die Amerikaner uns.
Aber das Interessante ist, finde ich, dass die Amerikaner nie auf die Idee kommen, dass das vielleicht an ihrem Produkt könnte hängen. Also wir haben da überhaupt keine Zölle für Amerika. Also wenn sie jetzt an den Zöllen würde hängen, dann würden da jetzt da außen, sehen wir ja viele Autos, dann würden jetzt da nur noch amerikanische Autos rumfahren. Man sieht vielleicht ab und zu einen Tesla, aber sonst sehe ich überhaupt kein amerikanisches Auto. Also wenn das Zölle wären, bitteschön, freie Fahrt, aber es liegt eben nicht an den Zöllen, es liegt daran, dass die amerikanischen Produkte nicht unbedingt wahnsinnig gefragt sind. Und amerikanische Industrieprodukte sowieso nicht, weil die haben gar keine wirkliche Know-how mehr, die haben nicht mehr viel Know-how in dem Bereich. Jetzt kann man sagen, okay, Chinesen sind schuld und klar, die haben uns unsere Arbeitsplätze weggenommen, dann haben wir nicht mehr aufgebaut. Dass es auch anders geht, zeigt ja die Schweiz. Wir haben einen sehr starken Franken, wir haben keine Zölle und einen starken Franken und sind trotzdem immer noch mit 20% sehr stark in der Industrie. Das kann man anbringen. Und zwar ohne Zoll. Und er versucht es mit den Zöllen anzubringen, aber das wird nicht funktionieren, weil die Fachkräfte gar nicht vorhanden sind. Es gibt gar keine Leute, die das können. Wenn ich zum Beispiel mit Schweizer Unternehmen rede, die in Amerika Werk haben, Peter Spuhler zum Beispiel oder andere, dann sagen die immer, Amerika ist schon ein gutes Land, aber das grösste Problem ist, dass ich gar keine Arbeiter finde für meine Fabriken, die das können, weil es gibt keine Lehre dort. Ich muss die ganz lang und schwierig ausbilden. Ich habe 2-3 Jahre, muss ich investieren, um die Leute auszubilden. Und wenn sie ausgebildet sind, dann gibt es wieder einen Konkurrent, der die mir gerade abläschert, weil die haben auch keine und so gehen die immer hin und her, die wenigen, die wir haben. Das heisst, man kann jetzt mit Zöll wunderbar sagen, jetzt kommen die Fabriken zurück. Wenn du keine Leute hast, die das Ganze bedient, wird es schwierig.
Also, du hast auch das Gefühl, das Ganze ist nicht ganz fertig gedacht, oder?
Es ist überhaupt nicht fertig.
Für mich ist das Ganze immer so wie ein Cremeschnitten. Ich habe mega gerne Cremeschnitten. Und wenn ich mit der Gabel drin stecke, denke ich immer, ich freue mich, dass ich unten ankomme, weil dort ist noch so ein Zuckerguss drin. Oder? Ja. Und ich habe das Gefühl, die Trump-Regierung hat in den Cremeschnitten das Messer oder die Gabel reingesteckt, aber ist nicht bis runter. Oder?
Nein, das sind jetzt einfach Ideologen, die ernsthaft glauben. Die glauben ernsthaft, sie sind 30 Jahre über den Tisch gezogen worden. Amerika hat uns die ganze Verteidigung organisiert. Amerika hat uns noch die Chance gegeben, im grössten Kapitalmarkt zu investieren. Dank Amerika. Wir haben uns die Schulden dürfen zahlen, aber sie sagen, ihr dürft bei uns investieren. Wir haben uns den grossen Kapitalmarkt zur Verfügung gestellt. Das alles hat Amerika geliefert und wir haben nichts zurückbekommen, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Und jetzt müssen wir es euch mal zeigen. Jetzt zeigen wir euch mal, dass wir mit Zöll die Job wieder zurückbringen. Und er hat ernsthaft gefühlt, dass die Job wieder zurückkommt. Nur, das sind ja alles so Old Economy Jobs. Amerika ist doch gross bei den neuen Technologien. Wir sind ja so begeistert, was die alle können. Künstliche Intelligenz, Chip-Industrie, die grossen Digitalkonzerne. Wir sagen alle, Europa ist total abgehängt. Wir haben nichts von dem. Die haben das alles und wollen die gute alte Industrie, ein Auto und vor allem der Verbrenner, der ja nicht unbedingt außer beim Hamas Elektro hat. Die wollen die Old Economy wieder back von den 50er Jahren. Das ist doch einfach absurd.
Was könntest du dir vorstellen, wieso dass man nur den Warenfluss angeschaut hat? Also wir haben in der Schweiz, glaube ich, 25 Milliarden Überschuss mit den Amerikanern. Also wir liefern für 25 Milliarden mehr Waren als die Amerikaner zu uns. Wir haben aber ein riesen Defizit im Bereich Dienstleistungen. Und da gehören natürlich Google Workspace, also wenn du jetzt in der Cloud bist und so weiter, Lizenzen an Microsoft.
Alles.
Genau. Ja. Genau. Wieso haben sie das ausklammert? Er ist ja dermassen beraten von diesen Techies im Moment. Die hätten doch dann müssen sagen, du, hallo, wir machen dann mit der Schweiz 20 Milliarden mehr Umsatz als sie mit uns.
Ja, das finde ich auch interessant, dass sie das irgendwie ihm nicht beibringen können. Aber ich glaube, er hat eine sehr Old-Economy-Sicht von der Welt. Er begreift das nicht wirklich ganz. Letztens hat er irgendetwas über Bitcoin oder über Kryptowährungen getwittert und hat Bitcoin einfach vergessen und hat es nachher noch anbringen müssen, weil Bitcoin ist zwar die grösste Kryptowährung, aber die hat er dann einfach vergessen. Also, sehr viel Kompetenz ist da natürlich nicht rum. Und zum anderen kann man natürlich ein Gut, das physisch über Grenzen geht, kann man natürlich sehr einfach besteuern, weil das muss ja mal irgendeinen Grenzposten durchqueren, also kann man dort einen Zoll draufhauen. Auf ein Gut, das quasi einfach digital, im digitalen Kosmos umschwirrt, ist es dann schon sehr schwierig.
Aber dann ist es ja fast eigentlich ein bisschen intelligent, ich muss sagen. Also wir betreiben eigentlich ein bisschen Old Economy. Wir liefern Waren nach Amerika. Und die Amerikaner liefern tatsächlich über das Äther, also sprich über das Internet, liefern sie Dienstleistungen, die wir lizenzieren und das monatlich über Kreditkarten abgebucht wird.
Absolut.
Und das können wir fast nicht kontrollieren.
Das können wir überhaupt nicht. Wir sind ja total abhängig von amerikanischen Dienstleistern. Also man müsste sich jetzt mal vorstellen, Microsoft Teams gängt die nicht mehr. Ich habe keine Sitzung, die ich nicht über Microsoft Teams irgendwie oder Interviews irgendwie, die ich mache. Also das heisst, wir sind doch total abhängig von den digitalen Leistungen der Amerikaner. Und warum, dass die sich jetzt auf die alte Industrie konzentriert. Ich weiß schon, was dahinter steht. Bis zu einem gewissen Grad steht natürlich dahinter, dass die Digitalkonzerne sehr wenig Arbeitsplätze machen. Also wenn man eine Börsenkapitalisierung von so einem Google nimmt und dann schaut, wie viele Leute, die sie beschäftigt, dann ist das in keinem Verhältnis wie irgendwie ein Autokonzern. Die brauchen natürlich pro Auto viel mehr Leute, das heisst, sie beschäftigen viel mehr Leute. Und er hat jetzt das Gefühl, das bringt wirklich Arbeitsplätze. Tech-Firmen bringen fast keine Arbeitsplätze, aber die alte Industrie, die bringt Arbeitsplätze. Wir gehen also zurück in die 50er Jahre, wo es noch die guten, bezahlte Jobs in der Industrie geht. Aber der Rückwärtsgang, das wird nicht funktionieren. Wir leben heute nicht mehr in den 50er Jahren, wir leben in einer anderen Zeit.
Kommen wir schnell nach China. Die Schweiz ist ja vielleicht nicht so wahnsinnig wichtig für Trump, oder? Das ist vielleicht hat er mal noch Davos, ja, hat er ja mal gesehen.
Wir haben geschrieben, nicht. Der hat uns sicher mit Schweden verwechselt, darum haben wir plötzlich so höhere
Okay, jetzt schauen wir doch schnell nach China. Also China straft er mit 34%. Ja, morgen sind wir da vielleicht auch 34% bei der Schweiz, wenn wir schauen. Und China hat aber schon gewaltig hohe Zölle schon drauf gehabt, oder Strafen, oder wie man das auch immer sagen will. Also die landen jetzt irgendwie zwischen 40% und 50%. Wie wird China reagieren?
Also bei China kann man ja noch ein gewisses Verständnis haben. Also China ist der Systemrivale, wo Amerika in den nächsten Jahren wird beschäftigen. Dass Amerika als Nummer 1 Land das Nummer 2 klein halten will, kann man bis zu einem gewissen Grad verstehen. Dass sie ihre Superchips nicht wollen, den Chinesen zur Verfügung stellen, wenn man in dieser Auseinandersetzung ist, Systemauseinandersetzung, das kann man auch verstehen. Aber warum sie dann diejenigen, die eigentlich ihre Freunde sind, warum sie die dann mit Zölle überzeugen, passt irgendwie überhaupt nicht in dem Zusammenhang zusammen. Ich glaube, Chinesen sind, man könnte fast sagen, die Einzigen, die noch irgendwie rational mit Vernunft operieren. Die werden sich jetzt das ganz genau anschauen, welche Gegenmassnahmen sie werden machen. Sie könnten ja ein paar Gegenmassnahmen gegen den Herrn Musk machen. Ich habe gelesen, der Herr Musk hat zum Beispiel sehr stark profitiert von besonders guten Bedingungen für seine Fabriken in China. Der hat also Sonderbedingungen bekommen, also man könnte auch sagen Subventionen von der chinesischen Regierung. Da könnte man ja dann auch mal ein bisschen umdrehen, vor allem wenn er jetzt ja möglicherweise ausscheidet und nicht mehr so nahe beim Trump ist. Also das heisst, die werden versuchen, das sehr geschickt mit Nadelstich zu machen, nicht so eine generelle Gegenmaßnahme, sondern die werden das relativ clever machen. Man hat fast das Gefühl, die Einzigen, die noch irgendwie vernünftig agieren, sind die Chinesen, was auch nicht gut ist insgesamt.
Die Deutschen haben ein bisschen Angst, sie werden von den chinesischen Autos überrumpelt. Also BYD beispielsweise ist jetzt Marktführer bei den Autos, die einen Elektroantrieb haben, weltweit. Und wenn die jetzt nicht mehr nach Amerika exportieren können, weil sie einfach künstlich verteuert werden, hat man ein bisschen Angst, dass Europa überschwemmt wird von denen. Sagen wir, behalten unsere Produktionstakte hoch und produzieren die Fahrzeuge und irgendjemand muss sie halt dann kaufen. Also gehen wir jetzt nach Europa. Es ist auch interessant, dass BYD neu in die Schweiz gekommen ist und ein paar erste Verkaufsstellen aufgetan hat und mal am Schweizer Markt umschnuppert, auch wenn das sicher nicht gleich interessant ist wie Frankreich oder Deutschland etc. Also wie siehst du das? Ist das berechtigt, dass Deutschland als Land ein bisschen Angst hat davor und vor allem die Autoindustrie ein bisschen Angst hat
Deutschland
davor.
Deutschland muss sehr Angst haben, das ist ganz klar. Übrigens, ich habe es interessant gefunden, wo BYD in die Schweiz kam, da jetzt in diesen Tagen, da sagt doch die Chefin, Europachefin, sagt, wir sind dann übrigens kein chinesisches Auto. Habe ich interessant gefunden. Also es ist wie wenn man würde sagen, wenn man in Amerika ist und UBS amerikanische Finanzprodukte anbietet, wir sind dann übrigens keine Schweizer Firma, sondern wir sind irgendwie etwas anderes.
Nein. Warum sagt sie das? Was denkst du?
Ja, sie will natürlich, China hat natürlich auf dem Automobilsektor eher ein schlechtes Image.
Ja, aber das weiss doch jeder, dass das chinesisch ist.
China hat generell kein gutes Image, aber das Image verändert sich jetzt natürlich. Ich würde jetzt sagen, die Chinesen haben dank dieser Massnahmen enorm viel schon mal als Goodwill gewonnen. Wir werden auch wieder stärker müssen mit den Chinesen zusammenarbeiten, Europa generell. Also ich meine, das ganze Trump-Programm ist ein Programm Make China Even Greater, oder? Das muss man einfach sehen. Und gut, also jetzt, ich würde sagen, es wird jetzt noch ziemlich lange gehen, bis das BYD so richtig durchstartet. Sie haben ja letztes Jahr haben sie doch da die Fußball gesponsert und es hat sich aber so noch überhaupt nicht irgendwie in Deutschland, glaube ich, haben sie irgendwie ein paar hundert Autos verkauft. Also das geht dann schon noch ein bisschen länger. Aber die sind technologisch natürlich wahnsinnig gut. Das ist ja gar kein Auto mehr, das ist irgendwie ein IT-Bude auf Rädern. Und dann haben die Deutschen natürlich, eben dass die Deutschen haben Old Economy, das muss man einfach sehen. Ein Auto ist, so wie sie Deutschen produzieren, Old Economy. Die neue Wirtschaft läuft über künstliche Intelligenz, über IT. Und dort haben die Deutschen einfach nicht viel.
Aber irgendwie hat man, glaube ich, gar nichts gelernt. Die deutsche Autoindustrie, also jetzt mal der Volkswagen-Konzern, hat sich entschieden, die eigene Software in Kübel zu schmeißen und vollkommen amerikanische Software zu übernehmen. Das bedeutet, ab 2027, wenn ich mich nicht ganz irre, wird die gesamte Produktion vom Volkswagen-Konzern nicht mehr auf einer eigenen Software basieren, sondern auf der amerikanischen Software basieren. Dass sie das gemacht haben, ist, weil sie von Anfang an zum Scheitern gestartet sind. Weil, das ist natürlich klar, ein eigenes Betriebssystem aufbauen ist nicht ganz einfach. Die Amerikaner und die Chinesen und sie, die haben das intelligenter gemacht. Sie haben einfach ein Linux als Basis genommen und haben gesagt, die nächsten 10% bauen wir noch selber. Und die Deutschen haben mehr oder weniger gedacht, sie müssen tiefer runter in die Betriebssystemebene. Das ist absolut schief gegangen, Milliarden in Kübel hineingeschossen. Und jetzt werden sie abhängig von einer Firma, von Rivian. Die produzieren die Software in Zukunft. Bei Rivian ist ganz stark Amazon und ihr Chef involviert. Also die können denen einfach den Schnaps abdrehen. Irgendwann.
Aber eben genau das sage ich ja. Das sind eben die Zukunftstechnologien, die die Amerikaner ja haben. Die verkaufen sogar noch den Deutschen, oder? Mit viel Geld und so. Das ist das, was man gar nicht begreifen kann, dass die eigentlich wirklich ein Juwel, die amerikanische Wirtschaft ist eigentlich, wenn man das technologisch ansieht, ein Juwel. Und wie man dann immer davon reden kann, dass der Untergang von Amerika da ist, dass die anderen einen ausnützen, wenn sie uns ja, sie sind ja die, die uns eigentlich über den Tisch ziehen, weil wir haben dem nichts entgegenzusetzen. Eben, du sagst es, sogar VW muss auf amerikanische Technologie setzen. Die einzige andere Möglichkeit wäre noch auf chinesische Technologie setzen. Und da haben wir jetzt immer noch das Gefühl, wir setzen lieber auf Amerika. Aber das zeigt doch, wie schwer so Europa hat und wie weit dass wir zurück sind in diesen neuen Technologien. Und das gibt übrigens auch für die Schweiz. Hat nicht unsere Uhrenfirma Swatch auch mal ein eigenes Betriebssystem für irgendwelche Smartwatches machen?
Das haben sie gemacht, ja. Das ist noch mal nicht gut rausgekommen.
Eben, das können wir einfach nicht. Wir können Uhren produzieren, aber wir können keine IT produzieren. Das ist die Stärke der Amerikaner.
Was denkst du, wie die Europäer werden reagieren? Also wir haben jetzt gesagt, die Schweiz ist nicht so wichtig. China wird dieser ganzen Geschichte ein bisschen gelassener zuschauen, nachher clever reagieren. Das haben sie übrigens auch gemacht. Nicht nur jetzt gerade mit der Autosoftware von Amerika jetzt in Deutschland, sondern das haben sie gemacht mit Huawei. Huawei ist vom Trump in der ersten Amtszeit ausbremst worden. Er hat ja die Tochter vom Firmenchef anderthalb Jahre, glaube ich, in Gefangenschaft gesetzt oder in Hausarrest gesetzt und hat Google verboten, das Betriebssystem Android zu übernehmen und Huawei hat sich eigentlich selber neu erfinden. Haben das unglaublich schnell gemacht, haben einen eigenen Shop auf da und die Chinesen kaufen heute eigentlich primär Handys, wo das Huawei-Betriebssystem ist. Und das Huawei-Betriebssystem kann auch genutzt werden in den Fahrzeugen. Also sie gehen viel, viel, viel weiter und viel schneller. Also sie haben eigentlich gezeigt, in den vier Jahren beiden, haben die einen Weltmarkt aufgebaut.
Aber das ist doch genau, das ist ein gutes Beispiel. Das ist genau das, was passiert, wenn man versucht, zum Beispiel seine eigene Industrie zu schützen. Oder jetzt macht der Trump einen Schutzwall um die eigene Industrie herum und schützt die mit höheren Zöllen. Das Resultat wird sein, dass die Industrie überhaupt weniger innovativ wird sein, sie wird weniger wettbewerbsfähig sein und sie wird weniger neue, spannende Produkte entwickeln und sie werden nicht so gewieft sein wie jetzt Huawei. Also man hat Huawei ja praktisch gezwungen, innovativ zu werden mit den Massnahmen und hat sie gezwungen, nochmal einen Gump nach vorne zu machen. Das Gleiche gilt ja auch für die künstliche Intelligenz. Also mit DeepSeek, da sind ja die Amerikaner plötzlich auf die Welt gekommen. Sie wollten versuchen, die Chinesen da klein zu halten und haben es eigentlich geschafft. So funktioniert es einfach nicht.
Was glaubst du, wie die EU wird reagieren?
Aber noch schnell zu der Schweiz. Also meine, wir müssen schon auch reagieren. Also das eine ist, dass man jetzt gleich noch mal versucht, mit Verhandlungen da etwas zu machen. Ich glaube nicht daran. Es gibt gewisse Politiker in der Schweiz, habe ich gerade heute Mittag gehört, die glauben, man könnte jetzt da im Weißen Haus noch irgendetwas ausholen. Ich glaube nicht daran. Aber wir müssen
uns... Wir können doch auf Frau Butliger vertrauen.
Ja,
oder?
Die ist auch gut. Oder? Die ist grossartig.
Die ist ja nach 16 Jahren Verhandlungen in Indien, ist Frau Butliger gegangen und hat gesagt, jetzt bin ich da und jetzt machen wir das. Genau. Und die hat das geschafft, genau. Tatsächlich. Genau. Oder? Das Freihandelsabkommen.
Ich habe gelesen, ihre indische Counterpart, also der indische Handelsminister, nennt sie immer Sister Helen. Sie heißt Helen Bulliger, nennt sie Sister Helen. Also die ist da schon, wie sie etwa 16 Mal schon dort
war. Also wir haben sie übrigens bei uns am Mikrofon gehabt. Okay. Sie ist mit dem Flugzeug gelandet von Indien.
Und gerade angekommen.
Und ist gerade hierher gekommen.
Ja.
Und dann haben wir natürlich den absoluten, totalen Primeur gehabt. Also es ist das erste Interview, das sie gegeben hat.
Die Frau ist grossartig, weil sie hat keine Berührungsängste. Also sie geht zu den Gewerkschaften, sie geht zu den Indern, sie wird jetzt auch zu den Amerikanern gehen.
Sie ist schon gesehen, glaube ich. Sie sind jetzt in den USA
gesehen. Sie ist schon gesehen, aber sie muss jetzt natürlich noch um neue gehen. Jetzt, wo sie die Informationen hat mit diesen 2 oder 33% oder so, muss sie jetzt noch mal gehen. Aber das wird, glaube ich, nicht viel nützen. Ich glaube, was wir wirklich machen, wir brauchen dringend neue Freihandelsabkommen. Das eine hat Frau Budlinger ja jetzt schon mit Indien ausgehandelt. Und das muss man jetzt aber schnell in Kraft setzen, nicht wieder 3 Jahre warten. Mercosur ist schon längstens durchbesprochen, liegt auf dem Tisch, ist aber immer noch nicht in Kraft, soll nächstes Jahr in Kraft setzen. Mercosur, das ist Lateinamerika, ganz wichtige, ganz grosse Märkte. Und dann gibt es ganz grosse Länder, es gibt Indonesien, es gibt Malaysia. Man sollte einfach mehr mit diesen Staaten zusammengehen. Und man sollte vor allem mit diesen Staaten zusammengehen, die das Problem haben mit Herrn Trump. Also Mexiko, Kanada. Das sind die Staaten, die man jetzt versuchen muss, möglichst schnell ins Boot zu holen. Es gibt ja schon Leute, die sagen, Kanada wird irgendwann der EU beitreten. Also ich meine, das sind ganz neue Allianzen, neue Sachen, die sich da abspielen. Und da muss die Schweiz reagieren. Jetzt, Frau Budlinger, macht das.
Also auch ich bin ein Fan von Frau Budlinger.
Absolut.
Absolut.
Wir sind alle
Fan. Wir sind genau. Seco ist für mich einfach immer ein Bundesamt gewesen, aber jetzt ist das Frau Budlinger. Und
vor allem, ich kenne ihre Vorgängerin gut, da muss ich sagen, es ist also ein grosser Sprung nach vorne mit der Frau Budlinger.
Gehen wir gleich zurück zu der EU jetzt. Oder? Also die EU wird vermutlich jetzt halt gleich auch noch mal schnell ins Flugi sitzen und versuchen, irgendwie mit der Trump-Administration können zu reden. Gehen wir davon aus, du hast schon gesagt, jetzt meint er es ernst, das mal. Also jetzt lässt er sich absolut nicht einfach innerhalb 24 Stunden 3 Mal umstimmen. Was siehst du an Massnahmen, die die EU wird bringen, vermutlich, um ein bisschen ein Gegengewicht können zu bringen?
Also ich glaube, was ganz schlecht wäre für uns alle, wenn jetzt alle Staaten Gegenmassnahmen, gegen Zölle machen, oder? Das ist auch sehr schwierig für die Schweiz. Also wenn jetzt die EU plötzlich gegen die Hölle ausruft, dann fragt sich, was passiert eigentlich mit der Schweiz? Wir sind schon mal mit dem Stahl haben wir plötzlich ein Problem bekommen, weil die EU hat uns plötzlich als Drittstaat behandelt. Also das wäre jetzt wirklich nicht gut. Ich glaube schon, dass es bei gewissen Produkten werden sie jetzt Zölle machen und sie werden versuchen, die sehr eng dort bei den Firmen zu machen, die in irgendwelchen republikanischen Wahlkreisen wichtig sind, die nächstens dann Wahlen
haben. Wenn wir schnell zurückschauen, also die Stahlzölle, die laufen ja schon. Das ist schon passiert, oder?
Genau.
Und da hat die EU tatsächlich reagiert, mit Jeans, glaube ich. Mit Harley Davidson, mit Duff, glaube ich, Whisky und so weiter. Ja. Also, wenn wir sagen, Sachen, die jetzt nicht so wahnsinnig sind, das ist mehr vermutlich gesehen eine Art Hinweis, wir könnten den auch, wenn es unbedingt müsste sein, oder? Die sind vermutlich extra nicht ins Essentielle hineingegangen, um niemanden verrückt zu machen.
Also, was wir natürlich machen können, was die Amerikaner wirklich hassen, und darum hassen sie ja auch die EU oder die Tech-Giganten, dass man irgendwelche Gebühren jetzt Facebook und Google und all diesen Tech-Konzernen welche Gebühren aufs Auge druckt. Oder Sie wissen ja, die haben ja einige Bussen gehabt, EU-Kommission hat Bussen angesprochen, dass man das jetzt noch ein bisschen intensiviert und so, das könnte man natürlich durchaus auch machen. Ist aber gefährlich. Ich würde jetzt dazu raten, da nicht allzu sehr gegen zu reagieren und einfach mal ein bisschen selbstbewusst sein und sagen, hey, wir haben da einen Binnenmarkt. Das ist der grösste Binnenmarkt der Welt eigentlich, 450 Millionen Leute. Gut, die Chinesen sind noch ein bisschen mehr und die Inder sind auch noch ein bisschen mehr, aber eigentlich grösser als die Amerikaner. Also man muss, finde ich, dann schon ein bisschen selbstbewusst da auftreten und
also
sich nicht
immer vom Sagst Trump du jetzt da. Eigentlich, man sollte die Kraft eigentlich nicht nutzen, um gegen die Amerikaner zu funktionieren, sondern Kraft nutzen, um im Prinzip jetzt aufhören, so Geplänkel zu machen, so kleine Geplänkel zu machen?
Das Problem ist, dass ich ja das immer aufschaukelt. Weil wenn jetzt die EU sagt, wir machen bei euch jetzt auch 20% Dinge, dann wird er sagen, dann tun wir euch auch nochmal 20%. Und das schaukelt sich auf. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Also man muss einfach mal in die 30er Jahre vom letzten Jahrhundert zurückgehen, wo die Amerikaner schon mal so einen Handelskrieg gemacht haben. In den 30er Jahren waren auch die Republikaner, damals 60% Zölle. Das Resultat war wirklich eine Katastrophe. Der ganze globale Welthandel ist um ein Viertel zusammengebrochen und die Industrieproduktion, die weltweit, ist 33% zusammengebrochen. Und das hat nachher die grosse Depression der 30er Jahre ausgelöst. Also wenn man das wirklich, die grosse Depression. Also das ist schon etwas, wo man sollte ab und zu vielleicht schon mal noch in Geschichte, das kann man ja von Herrn Trump nicht erwarten, aber man kann ab und zu, sollte man doch mal noch in Geschichte schauen. Die Geschichte wird sich nie genau wiederholen, aber das ist schon das, was kann passieren, wenn man sich gegenseitig in den totalen Handelskrieg hineinbegibt. Und das ist für uns, als, ich meine, man darf nicht vergessen, das ist vielleicht auch noch eine interessante Zahl, dass die Amerikaner nur 12% exportieren. Der Export ist für sie völlig nebensächlich. Wir Schweizer tun 50% exportieren. Und wenn man Dienstleistungen, also wie Banken und so, dazu nimmt, dann sind wir bei 70%. Wir sind die Exportnation überhaupt. Und unser Wohlstand basiert auf dem Export. Das kann man eigentlich in der Schweiz nicht genug sagen, weil gewisse Leute haben das längstens vergessen.
Schauen wir vielleicht schnell noch zum Flüssiggas. Also, wir sind ja auch nicht ganz super hier in Europa, indem wir immer noch von den Russen mega viel Flüssiggas abkaufen. Und das Flüssiggas-Terminal, eines der grössten der Welt, ist ja aufgebaut worden mit den Franzosen, mit Total zusammen. Indem die gefunden haben, wir wollten ja auch etwas mit den Russen damals machen können. Und das funktioniert heute. Und die Amerikaner produzieren auch Flüssiggas. Also wäre das nicht etwas, wo man am Trump jetzt könnte anbieten und sagen, los, eigentlich haben wir immer noch sehr viel russisches Gas. Es spielt uns eigentlich keine Rolle, was es bekommt. Vermutlich kommen wir sogar noch von den Amerikanern ein bisschen preisgünstiger rüber.
Das ist schon so. Also, dass die Europäer ihr Gas jetzt zu einem grossen Teil aus Amerika beziehen, das ist ganz klar. Und da wird sicher, Frau von der Leyen wird das sicher ins Gewicht werfen. Aber das ist so ein bisschen wie bei den Schweizer. Die Schweizer, die sagen, wir haben doch 500'000 Arbeitsplätze machen wir in
USA.
Und zwar gut bezahlte, ja. Sehr gut bezahlte Arbeitsplätze. Wir tun 300 Milliarden direkt investieren. Das hat alles nichts genützt. Ich glaube, die Überzeugung, er sagt ja, Zoll ist mein liebstes Wort. Nach Gott kommt Gott, sie kommen die Zoll, wenn nicht vielleicht sogar vorher. Die Überzeugung ist so tief, dass das alles nichts wird nützen. All die, ja, wir machen doch noch das für euch und das für euch. Er ist total davon überzeugt, dass wir ihn immer über den Tisch ziehen. Und ich finde, da hat er irgendwie einen Minderwertigkeitskomplex. Also wenn Leute das Gefühl haben, sie werden immer über den Tisch gezogen, dann haben sie doch irgendwie, und das stimmt gar nicht, dann haben sie doch irgendwie einen Minderwertigkeitskomplex. Das finde ich noch interessant, dass so ein Bulli wie er einen Minderwertigkeitskomplex hat. Aber das wird einfach nicht funktionieren letztlich. Und ich glaube, wir müssen das jetzt mal hinnehmen. Und ich würde raten, vernünftig zu sein. Keine spektakuläre Gegenmaßnahme. Wir Schweizer sowieso. Wir sind ja die Könige des Durchwurstelns. Wir wursteln uns immer irgendwo so durch. Möglichst unter dem Radar bleiben. Mit allen Handel betreiben und uns versuchen, irgendwo zwischen diesen Blöcke durchzuholen. Weil es wird schwierig für uns, oder? Wenn wir jetzt nach Washington gehen und sagen, hey, Trump, wir sind übrigens nicht in der EU, wo du doch hassest, wir sind gegen die EU, so. Da können wir vielleicht dort einen Punkt über, wäre aber gerade in Brüssel einen Punkt verlieren. Und wir sind eigentlich viel mehr angewiesen auf die EU als auf den Trump. Also haben wir dort wieder das Problem, wenn wir uns zu stark auf Europa zubewegen, können wir ein Trump-Problem über. Also wir haben schon das Problem, dass wir zwischen Fronten geraten.
Ist der Trump so stark mit seinen Zollmaßnahmen, dass die Schweiz in eine Rezession hineinläuft?
Ich meine, wir haben jetzt, ich habe jetzt gerade noch mal heute Morgen am Claude Maurer von BAK Economics seine Prognose gesehen. Und er hat sie schon zurückgenommen auf 1,2% dieses Jahr. Und er, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, noch richtig im Kopf habe, geht er davon aus, wenn die Zölle jetzt wirklich in Kraft sind, das nächste Jahr, könnten wir in das Nullwachstum hineinlaufen. Zumindest Nullwachstum. Für das nächste Jahr hat er eigentlich immer noch so 1% Wachstum prognostiziert. Ja, also das vernichtet Wohlstand, auch da bei uns in der Schweiz. Und ich muss wirklich sagen, was man zum Teil vergisst, dass die Schweizer Industrie schon seit Monaten das Problem hat. Wir haben zum Beispiel, wenn man einen Kurzarbeitstag und auch die Anzahl von Firmen, die Kurzarbeit anschaut, dann ist die bereits stark gestiegen. Warum? Weil wir sehr stark abhängig sind von der deutschen Autoindustrie. 32'000 Jobs in der Schweiz hängen an der deutschen Autoindustrie, als Auto zu liefern. Und die haben sonst schon das Problem, weil sie in China nichts mehr verkauft haben. Und jetzt kommt das Amerika-Problem noch dazu. Das heisst, die bestellen einfach bei uns weniger
Ersatz. Ja, und über 300'000 in der Maschinenindustrie.
Und 300'000 in der Maschinenindustrie.
Also, auch wieder im Prinzip also, indirekt abhängen von der Autoindustrie.
Die Industrie ist wirklich sehr stark drauf. Das darf man einfach
aber kannst du mir sagen, wieso reden wir nicht darüber? Also, weißt, ich habe Kontakt zum Beispiel mit Handelskammern. Oder? Und die Handelskammern sind immer noch, ist alles rosa-rote Wölkchen und ist alles wunderbar und ist alles gut. Man ist nicht wirklich ehrlich. Und das Volk spürt das ja, weißt du, das spürt. Also durch Kurzarbeit, da kommen erste Entlassungen. Warum tun die Verbände das eigentlich so ein bisschen unter den Teppich kehren?
Das ist eine gute Frage. Da herrscht eine gewisse Naivität. Auch wobei, ich muss wirklich sagen, also Swissmem zum Beispiel als Industrieverband, der warnt jetzt schon seit Monaten, dass es ihnen schlecht geht. Und dann sagen die Leute immer, ah, das sind die ewigen, die klagen immer, wie die Schweizer Banken, die klagen auch immer und so. Und das nimmt man schon gar nicht mehr so richtig ernst, weil sie natürlich immer wieder irgendetwas haben, was sie klagen haben. Und wir haben ja immer wieder irgendeine Krise gehabt in der letzten Zeit. Aber die Lage der Schweizer Industrie ist wirklich schwierig und es kommt nicht von ungefähr. Wir haben immerhin über 300'000 Arbeitsplätze in der Industrie bei einem sehr starken Franken, bei null Zollschutz. Das ist eine riesige Leistung. Aber ja, es ist schwierig, es wird schwierig werden, vor allem auch für die Kleinen. Weil, vielleicht noch zu dem Zoll, oder? Ich meine, die grossen Firmen sind zum Teil schon in Amerika. Roche zum Beispiel, Novartis, Nestle. Zum Teil sind die dort und die werden jetzt einfach noch ein bisschen ausbauen und sie werden sich ein bisschen optimieren. Das wird am Standort Basel schaden, Arbeitsstandort Schweiz schaden, aber der Firma an sich wahrscheinlich nicht. Obwohl sie heute auch Roche heute deutlich verliert. Aber vielleicht wird's nicht, das wird denen nicht so gross schaden, weil sie können das intern machen. Aber kleine KMUs in der Schweiz, die können doch jetzt gar keine Firma eröffnen in Amerika. Das ist überhaupt nicht denkbar. Die haben gar nicht die Mittel dazu. Und für die sind ja auf den Export angewiesen. Und für die wird es extrem schwierig. Das Glück ist, dass wir in der Industrie weitgehend Produkte herstellen, die sehr spezifisch sind, die sehr schwierig zu ersetzen sind, wo vielleicht die Leute auch bereit sind, halt den Zoll noch zu zahlen, weil es ein spezifisches Produkt, ein Teil oder so, wo man einfach braucht. Also wir haben uns in den letzten 20 Jahren natürlich auch stark geändert in der Industrie und haben wirklich da, oder produzieren das, wo andere eben nicht können. Und was einzigartig ist, wo es World Champions sind, viele von unseren Firmen sind, und die haben es dann vielleicht ein bisschen leichter, aber die irgendwelche Massenprodukte herstellen oder so, die werden schwerer.
Wie gross ist die Gefahr? Lange haben wir gesagt, der Putin ist allem schuld. Jetzt ist dann der Trump an allem schuld. Und dass man vielleicht mindestens einen Teil von der Schuld bei sich selber sollte schauen. Also wenn wir sehen, ich komme zurück zum Volkswagen-Konzern, der hat aktiv sich aktiv gesund schrumpfen. Der hat wirklich zurückfahren, der hat Werk zumachen, hat Menschen, also Leute abbauen. Und die Politik hat das nicht zulassen. Jetzt mit dem Resultat, dass allenfalls in einem VW-Werk in Zukunft jetzt dann Lastwagen gebaut werden, und zwar Kriegslastwagen, Armeelastwagen gebaut werden. Also geht es also nicht mehr um Fahrzeuge für den Zivilbereich, sondern plötzlich wird das VW-Werk umgebaut in einen Kriegsindustrieanbieter. Ich selber habe ein bisschen Angst. Also, weißt, wenn du hast von den 30er Jahren geredet, also grosse Rezession etc. Der Hitler hat damals 1935 gemerkt, Vollbeschäftigung machen ist das Wichtigste, was ich machen kann. Er hat das hergebracht, er hat Autobahnen hergeklatscht. Oder? Er hat mit allem drum und dran einfach versucht, eine Vollbeschäftigung. Und dann ist er natürlich der Hero gewesen, ein bisschen.
Das versucht jetzt Trump auch zu sein, der Hero von seinen Industriearbeitern, die keinen Job mehr haben.
Aber bleiben wir schnell hier in Europa. Und 1939 hat dann der ganz grosse Krieg angefangen, weil die Kriegsreservoirs sind gefüllt worden. Oder? Die Leute haben es geschafft in der Kriegsindustrie. Es ist alles da gewesen, es sind genug Panzer da gewesen, es sind genug Bömpeli da gewesen, es sind genug Gewehr da gewesen, etc. Ich fürchte mich vor dem aktuell, dass wir Staatsverschuldungen machen und die Staatsverschuldungen noch dazu nutzen, um die Kriegsindustrie anzukurbeln.
Also Punkt 1, das, was du gesagt hast, macht ja jetzt vor allem Russland. Also Russland ist jetzt eigentlich eine einzige Kriegsindustrie, oder? Die haben total umgestellt und die wären ein riesen Problem, falls ja Frieden ausbrechen sollte, was wir uns alle wünschen. Aber Frieden kann der jetzt überhaupt nicht brauchen, weil die ganze Industrie ist inzwischen umgestellt. Das wird nicht lange gut gehen, aber es geht
2,5 Millionen neue Jobs in Russland.
Ja,
oder?
Eben.
Die Lohnerhöhungen genau. Zweimal genau. Pro Jahr.
Genau. Von daher kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass du dich jetzt aufregst über VW, dass sie jetzt ihr Werk
Ich habe Angst, die
Bundeswehr, ich meine, jetzt muss man mal ganz ehrlich sein, alle europäischen Waffen, die es überhaupt noch gibt, die sind jetzt in der Ukraine. Also die Bundeswehr ist blank, die ist total leer. Und ich meine, die Franzosen haben auch nicht mehr viel und die Engländer vielleicht noch ein bisschen mehr. Also sehr viele Waffen sind in Europa gar nicht mehr rum. Und dass man da ein gewisses Nachholpotenzial hat, das kann man vielleicht sogar noch Herrn Trump sogar noch so gut halten, dass er sagt, hey, ich müsst jetzt mal für eure eigene Verteidigung sorgen, wir machen das nicht mehr für euch. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich finde es jetzt auch gar nicht so schlecht, dass die Deutschen jetzt mal sagen, jetzt müssen wir halt mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Wir sind jetzt an einem Punkt in der Verteidigung, wo wir so blank sind, dass wir jetzt einen grossen Sprung nach vorne machen müssen. Und wir können das einfach nicht aus dem Budget zahlen.
Aber sie nehmen ja nicht Geld in die Hand, das sie haben, sondern sie nehmen
machen
Geld.
Schulden. Ja, sie machen Schulden. Was die Amerikaner seit 20 Jahren machen.
Ja, aber das heisst nicht, dass wir es auch machen müssen.
Ja, nein, aber ich meine, das finde ich immer so interessant, wenn die Leute sagen, wow, die Amerikaner, wie schaffen die das? 2% Wachstum ist ja irrsinnig. Dann denke ich, ja, aber hallo, wie machen sie das? Einfach auf Pump. Ich habe unseren USA-Korrespondent letztens bei mir in der Sendung hatte, hat gesagt, du glaubst nicht, ich habe bei der Corona-Zeit habe ich einfach Schecks bekommen. Alle, die unter 150'000 Franken verdienen, 150'000, haben einen Scheck bekommen, bar auf die Hand gedruckt vom Ding. Die haben einfach Schulden gemacht und haben das Geld
rausgekommen. Aber wir wollen uns ja nicht mit denen messen, wo wir ja, nein, jetzt mit dem roten Finger auf sie zeigen. Schon, wenn die Amerikaner zahlen 2 bis 2,5 Milliarden Dollar Zinsen jeden Tag, oder?
Ja, aber ich meine,
und das wollen wir ja nicht.
Wir müssen nur schon den Unterschied noch mal sehen. Oder die Staatsverschuldung in Amerika sind 120%. Wenn Herr Trump gegangen ist, sind es dann wahrscheinlich 140%. Und in Deutschland sind wir jetzt bei 60%. In der Schweiz sind wir irgendwie zwischen 30% und 40%. Also das sind Meilen weit sind wir da weg. Und dass die Deutschen jetzt mal sagen, wir müssen unsere Bundeswehr wieder auf ein Niveau bringen, das einigermaßen unser Land kann verteidigen, ist doch eigentlich nur normal. Ich meine, was ich nicht normal finde, ist wir Schweizer, die es nicht einmal fertig bringen, in 3 Jahren zu wissen, wie wir jetzt unsere Armee finanzieren wollen. Werden wir jetzt 1% ausgeben 2032 oder vielleicht doch 2035. Wir machen am nächsten Montag übrigens gar noch den Werbespot, eine Sendung über die Schweizer Rüstungsindustrie, die am Boden ist, wo vielleicht irgendwie wird zugehen, weil kein Mensch traut sich mehr, irgendetwas aus der Schweiz zu kaufen. Wir könnten jetzt profitieren von dem Boom, der da kommt in Deutschland und so, aber die Deutschen kaufen gar keine Schweizer Produkte mehr, weil sie sagen, sie sind nicht verlässlich im Krisenfall. Auch Diskussion, also unsere Politik bringt es nicht fertig, das Problem irgendwie in 3 Jahren mal zu lösen. Deutschland hat jetzt wenigstens, der Herr Merz hat sich jetzt wenigstens innerhalb von kurzer Zeit hat er sich können entscheiden, hat zwar alles andere erzählt im Wahlkampf, hat sich jetzt aber doch können um 180 Grad drehen. Man kann sagen, das ist ein Wortbruch, man kann auch sagen, das ist eine flexible Wandlung, die jetzt unsere Politiker in 3 Jahren nicht anbringen.
Weißt du, wenn Armee und Schweiz und Industrie, also wir bringen ja nicht einmal 6 israelische Drohnen zum Fliegen. Mhm. Also die haben wir ja gekauft, die israelischen Drohnen, und hat nachher, ich glaube, der Ruah gesagt, und ihr müsst jetzt noch die ganze Nährungsproblematik lösen bei diesen Drohnen, weil man gesagt hat, die Schweiz ist so klein, da könnte mal ein Fallschirmspringer umweg sein, wo die Drohnen nachher sonst reinfliegt.
Das ist übrigens ein gutes Beispiel, weil die ETH ist führend in Sachen Drohnen. Also rein vom Know-how sind wir führend, aber wir schaffen es nicht, das umzusetzen in ein Produkt, und wir schaffen es schon gar nicht, umzusetzen in ein Produkt, das die anderen auch kaufen wollen. Also, nicht einmal für unsere eigene Armee.
Genau, aber dem müssen wir auch noch etwas können zeigen können. Übrigens, Roland Siegwart, der ja der Mr. Drohnen ist an der ETH, habe ich auch schon mehrmals dürfen am Mikrofon hier begrüßen. Es macht immer mega Spass.
Und der ist doch top.
Es ist absolut top, aber er holt uns auch immer wieder auf den Boden runter und sagt uns genau, was können wir eigentlich und was können wir eigentlich nicht. Oder? Also, man hat so das Gefühl, Technologie und Informatik und IT, das geht einfach ab wie das bisschen Wetter. Oder? Aber die es nachher wirklich müssen machen, das sind schon solche, das ist schwere Arbeit.
Das ist so.
Wir sind jetzt beim Krieg gewesen. Also Amerika hat die grösste Armee der Welt, China holt auf, Frankreich ist eine Atommacht, England auch. Frankreich hat, glaube ich, Europa vorschlagen, wir machen doch eine gemeinsame Sache. Wir Franzosen sind für euch da. Und wenn einer ruft, dann können wir ein Atombombe runterfallen. Es ist schon eine heikle Zeit aktuell, wo man über solche Themen überhaupt redet. Weißt,
ja,
bis jetzt ist
es
um Abschreckung gegangen.
Ja.
Und jetzt plötzlich kommt das wieder in den Griff, dass man das Zeug plötzlich braucht.
Das finde ich eben so schlimmer, dass wir reden ja jetzt da über Krieg und Frieden, oder? Das ist ja schon mal ein riesiges Problem. Und gleichzeitig schaffen wir jetzt mit diesen Zöllen noch völlig unnötig in diese schon schwierige Situation nochmal ein neues Problem, wo die Allianz nochmal total durcheinander wirft. Also völlig unnötig machen wir jetzt, und zwar dann noch von der Führungsmacht der westlichen Welt, machen wir jetzt da eine neue Front auf.
Unnötig. Reto, ich muss dich gleich noch etwas fragen.
Erschöpfend unnötig.
Du hörst beim SRF auf.
Die Altersguillotine fällt.
Und du hörst bei Aktiv Radio an, oder?
Ja, sofort.
Genau.
Radio
also
ist immer mein Traum.
Es geht nachher Lip aktuell, oder?
Ja, genau.
Wenn wir das jetzt schon so nicht sagen, oder
noch? Mein Ding ist immer, es gibt ja die wunderbare. Wir haben letztes Mal die Idee gehabt, wir könnten eigentlich mal eine Sendung machen. Weißt du, klipp und klar. Und das K tun wir so mit Parenthese, also in solche Klammern hinein und sagen klipp und klar.
Aber du bist ja einer, Reto, den müssen wir gar nicht interviewen, oder? Sondern dich könnte man im Prinzip
stimmt.
eine Frage und nachher könnte man Kaffee trinken, oder?
Ja, genau.
Und dann könnte man den Reto eine Stunde lang. Aber weißt du, es kommt so gar nicht etwas Gescheites raus. Das ist das Frucht. Da gibt es sehr viel, die einfach blodern würden. Das ist bei dir überhaupt nicht der Fall. Wie wird das für dich sein? Weißt du, die meisten tauchen ja wieder neu auf. Also der alte Nationalbankpräsident ist ja bei der Zürich Versicherung wieder auftaucht.
Verwaltungsrat,
genau. Also, genau. Ja. Also, wir werden auch der Reto Lipp. Irgendjemand taucht auch wieder auf. Aber er wird uns wahrscheinlich nicht sagen, wo er wieder auftaucht.
Ich habe jetzt noch keine Ahnung. Wobei ich muss schon sagen, ich finde es immer interessant. Bei Journalisten ist es ja nicht so, dass, wenn man das jetzt 40 Jahre gemacht hat, wie ich, und 40 Jahre sich an diesen Themen festbissen hat und die Themen sich total jeden Tag damit beschäftigt hat, dass nur weil man 65 wird, dass das dann plötzlich weg ist. Natürlich nicht. Weil ich lese im Tag über 3 Zeitungen und ich werde das auch in der Freizeit machen, weil mich das einfach alles interessiert. Und jetzt umso mehr, du hast ja gesagt, wir leben in total wilden Zeiten, wo sich alles verändert. Und das interessiert natürlich einen Journalist, wo ich immer wieder bleibe, auch nach der Pension.
Also wenn du 3 Zeitungen lesest, hast du nicht 3-mal das Gleiche gelesen? Weil gleich alle das SDA abdrücken, also, in
die ich tue das dann auch ein bisschen vergleichen, aber ich lese natürlich auch ausländische Zeitungen und vergleiche das sehr stark. Und das interessiert mich. Also es gibt eben, das Problem ist, das ich habe, es interessiert mich alles. Und es ist sehr schwierig, manchmal verzettle ich mich auch, weil mich einfach alles interessiert.
Du bist aber auch mit sehr vielen Emotionen dran, oder? Also du bist nicht nur sachtechnisch sattelfest, sondern du kannst dich auch für etwas erreifern. Und das hat mir jetzt auch in diesem Gespräch gemerkt, oder?
Finde ich gut. Solange man sich noch erreifern kann, erlebt man ja noch.
Genau. Also, du wirst das ganz sicher weiterverfolgen, ob die Zölle irgendwie wirklich Wirkung zeigen, ob wir in eine Rezession hineingehen oder nicht.
Auf jeden Fall.
Und du hast die Fähigkeit, eigentlich weiterzugehen. Also, wir würden uns wünschen, dass du uns nicht im Stich lässt.
Ich komme sehr gerne wieder. Immer gerne bei Aktiv Radio.
Du wirst also jeden Morgen weiterhin deine 3 Zeitungen lesen?
Auf jeden Fall. Manchmal sind es auch 4. Also, das interessiert mich einfach extrem, was da läuft. Und ich interessiere mich auch für den Journalismus. Ich bin auch im Presseverein tätig, habe auch einen Podcast tätig. Ich will auch noch meine Podcasts weitermachen. So wie da, auch sogar noch mit Kamera auch. Und solche Fragen interessieren mich wirklich. Aber zum Beispiel, wie es mit dem Journalismus weitergeht. Wir sind wirklich in einer Krise, wir Journalisten.
Klassische Medien. Du beim Auswahlverfahren von deiner Nachfolgerin bist du beteiligt gewesen?
Nein, hast du dürfen mitmachen? Nein, ich bin total nicht beteiligt.
Das du hast nicht wollen? So. Oder man hat dich einfach
schlecht. Ich habe mich auch nicht gefragt, aber ich finde, es ist gut so. Weil es wäre nicht gut, wenn jetzt ich auch noch würde Nachfolger bestimmen. Mir ist es wichtig, dass erstens die Sendung weitergeht. Das weiss man bei der SRG ja nie so genau, oder? Und es war auch schwierig für die Leute jetzt in dieser Zeit. Die haben nicht so gewusst, geht es jetzt weiter oder geht es nicht weiter. Oder stellen sie die Sendung auch gerade ein, wenn der Lipp in Pension geht. Dass man jetzt gesagt hat, wir haben da eine Nachfolgerin, sehr gute Nachfolgerin mit Evelyn Kobler. Das ist ein gutes Zeichen auch nach innen zu meinen Mitarbeitern, zu der Redaktion. Das finde ich sehr gut. Ich glaube, sie ist sehr gut.
Sie kommt ja auf dem Radio.
Sie ist lange
du kommst ja auch vom Radio her.
Ich habe oft mit ihr oder ab und zu mit ihr zusammengearbeitet, am WEF zum Beispiel oder am Swiss Economic Forum. Ich kenne sie relativ gut und ich finde, das ist eine sehr gute Person, sehr gute Lösung.
Du hast eine relativ lange Zeit selber bei Radio Z hast du
gehabt. Genau.
Und bist du erst nachher Radio. Vor die Kamera gekommen?
Ja, ich habe eben zwischendrin auch noch mal geschrieben, also als in der Handelszeitung und nachher noch in einem Magazin.
Stocks,
ne? Genau. Ja. Ich war auch mal mit UBS noch gewesen, und dann ist Fernsehen gekommen. Von dort her habe ich alles mal ein bisschen gemacht. Aber es ist schon so, dass ich jetzt jemand bin, der sehr gerne Radio hat und auch gerne Fernsehen macht. Aber das Radio ist schon immer meine erste Liebe und bleibt es nach wie vor. Darum aktiv Radio.
Also wir würden dich eigentlich empfehlen als Berater von Trump.
Sehr gerne.
Du könntest eigentlich den Mask ablassen, der will ja weggehen. Ich kann mal
hören. Ein paar Sachen erklären, die er zu längst
und dann kannst du schauen, dass er durch die Cremeschnitte mal durchsieht, dass er auch das Bödeli noch mitbekommt.
Genau.
Reto, ganz herzlichen Dank.
Danke dir auch.
Aktiv Radio Interview.